ARD.
Meiner Mutter war sehr daran gelegen, dass wir nicht erfahren, dass wir Juden sind. Und das haben wir damals, 68, auch nicht erfahren.
Es ist total interessant, jüdisch zu sein, weil das ist die ganze Geschichte, die ist so tief in Polen. Andererseits, das ist auch ganz schwierig, weil das ist so tief in die Geschichte.
In Polen.
Ihr seid in Polen. Herzlich willkommen.
Wir auch. Wir sind in Warschau, im ARD-Studio Warschau, denn hier arbeiten wir. Christine Joachim, Martin Adam, eure ARD-Korris für Polen.
Und das hier ist unser kleiner Studio-Podcast, in dem wir euch alle zwei Wochen auf dem Laufenden halten, vor allem über die politischen Veränderungen hier im Land.
Heute spielt das auch eine Rolle, aber eher am Rande. Vielleicht habt ihr schon mal vom Marsch der Lebenden gehört. Am 24. April, am Donnerstag, dem israelischen Holocaust-Gedenktag Yom HaShoah, marschieren Überlebende des Holocausts, vor allem aber junge Menschen aus Polen und der ganzen Welt, die 3 Kilometer von Auschwitz nach Auschwitz-Birkenau.
Sie gedenken damit der Opfer des deutschen Massenmords, aber es ist auch immer wieder ein Zeichen, eben der Marsch der Lebenden, dass jüdisches Leben weitergeht, dass die Nazis mit ihrer sogenannten Endlösung zum Glück gescheitert sind.
Und da haben wir uns gefragt, wie sieht das eigentlich aus, dieses jüdische Leben in Polen heute?
In Deutschland erzählen wir die Geschichte ja oft so, dass am 8. Mai 1945 der Krieg und auch der Nationalsozialismus zu Ende waren. Danach kamen Aufbau, Wirtschaftswunder und Versöhnung.
Ganz so einfach war es nicht. In Deutschland nicht, aber auch nicht hier in Polen. Schauen wir uns also in dieser speziellen Folge in Polen mal an, was eigentlich passiert ist nach dem Ende des Krieges, wie es Jüdinnen und Juden in Polen erging und bis heute geht.
Das hier ist Kapitel 43 von In Polen. Wenn ihr die ersten 42 verpasst habt, findet ihr alles in der ARD-Audiothek und auf allen anderen großen Plattformen für umme und immer, wenn ihr Lust habt.
Und jetzt eine kleine Reise in den auch in Polen weniger bekannten Teil der jüdischen Geschichte.
Kapitel 43. Jüdisch sein in Polen.
Oh, es ist so heiß heute, Martin.
Ja, ist doch schön.
Es ist wahnsinnig warm. Wir sind, glaube ich, fast bei 28 Grad und das mitten im April.
Ja, letzten Freitag hat es noch geschneit in Warschau. Jetzt sitzen wir auf der Terrasse vor dem Studio.
Erstmal essen, was hast du?
Ich war bei meiner Lieblingsbäckerei, würde ich sagen, ist einfach die einzige. Hier ist quasi die Bäckerei um die Ecke vom Studio. Und habe Drozdjówki gekauft.
Hefeteilchen.
Genau.
Also es sind aber keine Jagodjanki, sind es noch nicht, ne?
Ihr erinnert euch vielleicht. Wir haben schon mal über diese originalen Jagodjanki gesprochen, also so Blaubeer.
Hefeteilchen mit Blaubeerfüllung. Es ist, glaube ich, hier, das sind die Blaubeeren von letztem Jahr.
Das vermute ich auch. Aber ich habe hier auch mit Apfel.
Ja, ist immer gut. Ist auch nicht so süß.
Nimm doch noch Apfel.
Eine Apfeltasche.
Nur geiler. Mhm. Also, weißt du denn, wir leben ja jetzt beide schon seit geraumer Zeit in Warschau. Wüsstest du, wo die nächste Synagoge ist?
Ich kenne nur eine Synagoge in Warschau, die am Platz Grzybowski.
Ja, ist auch die einzige, die ich kenne. In Wrocław, also Breslau, kenne ich auch nur eine Synagoge zum Weißen Storch. Ein wunderschönes Gebäude, aber sowohl in Wrocław als auch hier immer so auch wieder aufgebaut und so sehr, also sehr repräsentativ. Sind auch immer so Orte, an denen auch Politik stattfindet. Und wo es nicht nur in Anführungsstriche um Gottesdienste geht.
In Krakau, also in Kraków, in Kazimierz, in dem Viertel, da gibt es ja einige, die auch noch als ganz normale Gotteshäuser letztendlich genutzt werden.
Kazimierz, das jüdische Viertel, was einfach, weil es im Krieg nicht so zerstört wurde, eigentlich so das größte zusammenhängende Stück jüdisches Erbe in Polen ist.
Daran merkt man vielleicht schon, viel ist da nicht mehr übrig geblieben. Und das ist auch jetzt, ehrlich gesagt, ja nicht so überraschend, nachdem die Deutschen im Zweiten Weltkrieg hier fast die gesamte jüdische Bevölkerung ermordet hat.
Ja, auf den ersten Blick. Aber darüber werden wir ja gleich reden, was eben nach diesem Krieg passiert ist. Wir können ja mal einsteigen mit vor dem Krieg, nur um dieses Bild einmal vor Augen zu haben. Denn Polen, so wie wir es heute erleben, schon ein großes, sehr vielfältiges Land. Aber doch, wenn man auf die Menschen schaut und das ist jetzt gar nicht irgendwie despektierlich gemeint. Es ist eine relativ homogene Gesellschaft. Polen vor dem Zweiten Weltkrieg war ein sehr großes, vor allem multiethnisches, multireligiöses Land. Ganz viele, ganz unterschiedliche Menschen haben da nebeneinander, miteinander gelebt. Natürlich auch mit Konflikten, aber das, als Staat hat es funktioniert. Gut 3,3 Millionen Jüdinnen und Juden haben damals in Polen gelebt. Und ich finde, eine Zahl, die mich immer umhaut, von der Warschauer Vorkriegsbevölkerung war ein Drittel jüdisch. Mhm. Also wenn hier vom Warschauer Ghetto die Rede ist, am Samstag, den 19., jetzt war gerade der Jahrestag des Aufstands im Warschauer Ghetto, dann klingt das ja immer so, als wäre das so ein abgezirkelter Bereich irgendwo am Stadtrand gewesen. Aber das Warschauer Ghetto war das große Stadtzentrum. Es war ein riesiger Bereich mitten in der Stadt, weil es einfach eben wahnsinnig viele Menschen waren, die dort eingesperrt wurden. Und dieses große, bunte, vielschichtige, vielfältige Polen, das ist tatsächlich nicht mehr da gewesen.
Nach Ende des Zweiten Weltkrieges sind noch ungefähr 400.000 Jüdinnen und Juden in Polen. Davon hat aber auch zwei Drittel ungefähr im russischen Exil überlebt und ist dann zu dem Zeitpunkt zurück nach Polen gekehrt.
Ich habe hier eine wahnsinnig interessante Frau kennengelernt. Anna Bikont heißt, die ist eine Schriftstellerin, ist eine Journalistin, selbst Jüdin. Und die forscht seit Jahrzehnten und schreibt und publiziert auch seit Jahrzehnten zur Nachkriegsgeschichte. Also letzten Endes die Frage, was passiert eigentlich am 9. Mai 1945? Was passiert, als der Krieg vorbei ist und diese Menschen aus dem Exil, die Menschen, die die Konzentrations- und Vernichtungslager überlebt haben, die Menschen, die sich versteckt haben, als die zurückkommen. Und Anna Bikont hat ein Buch geschrieben, das heißt Kein Ende, kein Anfang. Ich will das nochmal ganz kurz erzählen, weil diese Frau und auch dieses ganze Treffen so beeindruckend war, weil mitten in Warschau am Platz Bankowe stehen ein paar von den sehr wenigen Vorkriegsgebäuden, die überlebt haben. Und sie wohnt in einem dieser Häuser. Riesiges Haus, wirkt so ein bisschen wie so ein Bunker, aber wirkt auch so wie so eine Nachricht aus der Geschichte. Da sind auch so Einschusslöcher in der Fassade zu sehen. Und da in diesem großen, dunklen, alten Haus wohnt Anna Bikont ganz oben unterm Dach. Eine total lustige, fröhliche Frau, 70 Jahre alt. Und Anna Bikont beschreibt diese Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg für die Jüdinnen und Juden in Polen nochmal als so ein Moment des Umbruchs.
Da ist Chas.
Für Juden ist das eine absolut unheimliche Zeit. Hinter sich haben sie nur Asche. Sie können nirgendwohin zurückkehren. Keine Nation, keine Gesellschaft, keine Wohnung. In ihren Wohnungen wohnen schon andere Menschen. Es gibt keine Familien mehr, es gibt gar nichts. Und vor sich haben sie auch nichts. Anna Bikont sagt, der Krieg ist vorbei, der Antisemitismus nicht. Sie beschreibt in diesem Buch Einzelschicksale und beschreibt dann eben auch Fälle, wo Menschen nach Hause kommen, zu ihren Häusern, wo jetzt polnische Familien drin leben und sagen, ich bin wieder da. Und die Antwort ist nicht, komm rein oder schön, dass du auch überlebt hast. Wir alle sind ja betroffen gewesen.
Genau.
Sondern die Antwort ist ja, leider.
Ja.
Nochmal so ein Trauma, nochmal eine Form von Enteignung. Alleine der Kulturpalast im Zentrum der Stadt, über den wir ja schon wirklich oft gesprochen haben und auf dem wir auch drauf waren, da ist eine Fläche quasi platt gemacht worden. Da standen, glaube ich, etwa 80 Gebäude drauf, die zum Teil auch beschädigt waren, aber die man vielleicht auch hätte wieder aufbauen können. Und viele davon waren auch jüdische Häuser.
Das ist ja das eine, ob man nicht mehr in sein Haus kann, nicht mehr in seine Wohnung. Aber es gab ja, glaube ich, tatsächlich auch noch nach Ende des Zweiten Weltkrieges Pogrome gegen Jüdinnen und Juden in Polen, auf polnischem Boden, ne?
Also Anna Bikont hat von ganz vielen solchen Fällen berichtet, dass Leute ausgeraubt wurden, dass Leute überfallen wurden, dass Leute ermordet wurden, zum Teil auch wirklich als Signal, also Signal an die anderen, ihr seid hier nicht willkommen. Der Fall, der aber relativ bekannt ist, ist das Pogrom in Kielce, Juli 1946. Ja, also gerade mal ein Jahr ist da vergangen. Da treibt die lokale Bevölkerung in Kielce, ist eine mittelgroße Stadt, treibt die jüdische Bevölkerung dort zusammen und geht wirklich mit allem, was sie finden können, mit Steinen, mit Brechstangen, mit allen möglichen Waffen auf diese Menschen los. Viele, viele werden da schwer verletzt. 42 werden ermordet. Grundlage dafür, also Grundlage in großen Anführungsstrichen, war letzten Endes diese alte antisemitische Legende, die man hier bis ins Mittelalter zurückverfolgen kann, dass es heißt, Juden würden christliche Kinder entführen. Und es gab einen Jungen, der behauptete, er sei entführt worden. Und das ist eine ganz, ganz abstruse Geschichte, weil der hat als alter Mann in den 90ern, als also der Systemwechsel war, als die Volksrepublik nicht mehr da war, als die alten Nachbarn und seine Eltern nicht mehr da waren, die ihn quasi dazu gebracht haben, hat er gesagt, das ist nie passiert. Er ist nie entführt worden. Und darüber habe ich mit Anna Bikont gesprochen, die sagte, vielleicht konnte man irgendwie noch Hoffnung haben, dass die Menschen durch Armut, durch dieses Kriegstrauma vielleicht auch einfach verhärtet sind, aber dass sich das mit der Zeit regelt. Mhm. Ja, dass man auch einfach wieder Nachbarn sein kann. mit Kielce ist das dann vorbei.
W takim slangu tamtego czasu to mówiono, że to są siły reakcji. Ta dawna przedwojenna.
Im damaligen Polizslang hieß es, das seien reaktionäre Kräfte, das alte Vorkriegspolen, der antikommunistische Untergrund, getrieben von antisemitischen Phantasmen der Vorkriegszeit. Aber in Kielce haben alle am Pogrom teilgenommen. Das Militär, die Miliz, neue und alte Herrscher und massenweise Einwohner. Es war schwierig, danach noch Zweifel zu haben, dass man in Polen als Jude nicht sicher leben kann.
Aber also das, man fragt sich ja schon, war diese Stimmung in der polnischen Bevölkerung schon immer da und ist sozusagen durch die Deutschen nach außen getragen, also ausgebrochen oder was ist da passiert?
Ja, das ist, am Ende ist das genau der gesellschaftliche und auch politische Streit. Dass Krieg war, dass Besatzung war, dass die Deutschen hier waren und ihren Antisemitismus auch hier natürlich radikal durchgesetzt haben. Man kann das ja nicht trennen, natürlich geht das irgendwie zusammen. Aber jetzt bin ich kein Experte, aber soweit ich auch mal im Studium gelernt habe, diese antisemitischen Erzählungen, die jüdische Bevölkerung, die würden quasi immer kollaborieren mit den jeweiligen Besatzern, mit den Menschen, die vermeintlich echten Polen unterdrücken, das lässt sich viele, viele Jahrhunderte zurückführen.
Ja, auch in anderen Ländern, ne? Das ist ja kein polnisches Phänomen.
Und das setzt sich ja auch fort.
Ja, 1968, tatsächlich schon so weit entfernt vom Ende des Krieges, vom Holocaust, gibt es nochmal wieder hier in Polen Übergriffe auf jüdische Bürgerinnen und Bürger. Ne?
68, ne? Ich meine, 68, ja. Woran denken wir da?
Ja, da denken wir natürlich an Studentenproteste.
An Woodstock, an Hippies.
Ja, ja, klar.
Sicherlich 68 in Deutschland auch hochpolitisch.
Ja.
68 hier, Studierende auch, die protestieren gehen, aber gegen die Machthaber, gegen das Regime im Grunde. Die gehen auf die Straße für mehr Bürgerrechte, für Redefreiheit, für Pressefreiheit, für Versammlungsfreiheit. Und Władysław Gomułka, damals der erste Sekretär des Zentralkomitees, behilft sich damit, indem er quasi einfach wieder die jüdische Bevölkerung als Sündenbock nimmt. Mhm. Also es wird komplett ignoriert, dass die Studierenden eigentlich sich mit ihren Forderungen an den Staat richten, sondern auf einmal ist von einer zionistischen Verschwörung die Rede. Auf einmal ist die Rede davon, dass unsere polnischen jungen Menschen, diese Studierenden an unseren sozialistischen Universitäten, dass denen quasi der Kopf verdreht wird und dass die jetzt quasi hier zur Konterrevolution angestiftet werden. Und deswegen muss es doch wieder gegen die Juden gehen. Und auf einmal werden wieder Juden angezeigt. Auf einmal müssen sich Menschen wieder verstecken. Und Anna Bikont sagte, das war im Grunde, das war nochmal so ein Trauma, weil das war wie im Krieg. Wie in der Besatzung, nur dass die Menschen eben nicht mehr an die Gestapo ausgeliefert wurden, sondern jetzt an die Miliz. Aber die sind gezwungen worden, auszureisen. Und Anna Bikont selbst oder die Familie von Anna Bikont hat auch so ein Geheimnis, von dem sie zu dem Zeitpunkt noch gar nichts weiß. Meine Mutter war sehr daran gelegen, dass wir nicht erfahren, dass wir Juden sind. Das haben wir damals, 68, auch nicht erfahren. Mein Vater hat seine Arbeit verloren. Er sollte eine Liste unterzeichnen, wer alles Jude sei und dass man fordere, sie rauszuschmeißen. Er hat das nicht unterschrieben.
Wann hat sie denn erfahren, dass sie Jüdin ist?
Anna Bikont ist 1954 geboren. Und sagt, sie hat das mit 33 erfahren.
Hm.
Also, ja, 87. Hm. Aber das heißt, die Mutter hat ihre Identität versteckt. Und entsprechend sie und ich glaube, sie hat Geschwister. Auch unwissentlich, aber zu ihrem Schutz.
Was sagt denn Anna Bikont dazu, wie diese ganze Geschichte, wie die aufgearbeitet wird?
Mein Eindruck ist, dass sie sich damit sehr intensiv beschäftigt. Sie schreibt diese Bücher. Sie hat jetzt auch im Polin hier im sehr tollen jüdischen Museum in Warschau an einer Ausstellung mitgearbeitet, genau zu diesen ersten Nachkriegsjahren. Und ich hatte aber den Eindruck, dass sie gleichzeitig versucht zu vermeiden, mitzukriegen, was da an politischer Diskussion drumherum läuft. Also es ist bis heute, und das werden wir auch gleich, glaube ich, nochmal besprechen, ein extrem belastetes, ein Tabuthema irgendwie.
Ich glaube, was für die Polen natürlich eine viel größere Rolle spielt und was ja auch auf jeden Fall so war, ist, dass viele Polen auch Juden geholfen haben. Die haben sie versteckt, die haben ihnen dabei geholfen, das Land zu verlassen, was auch immer. Also das darf man ja nicht vergessen. Ich glaube, das ist natürlich super schwierig, gerade hier in Polen und für uns,
ja,
auch für uns Deutsche, das zu thematisieren, weil natürlich ist es in keinster Weise damit zu vergleichen, was die Deutschen gemacht haben. Aber man kann es eben auch nicht komplett ignorieren, dass es jetzt in diesem Land so gut wie keine jüdische Bevölkerung mehr gibt, außer 17.000 Leute. Das hat ja auch was damit zu tun, dass sie eben auch geflohen sind vor den Polinnen und Polen.
Also allein nach diesem Pogrom in Kielce haben über 100.000 Menschen, also ein gutes Viertel der polnischen Jüdinnen und Juden, die überhaupt noch da waren, das Land verlassen. Dann kommt 68. Dann sind nochmal sehr, sehr viele Menschen gegangen, weil sie es nicht mehr ausgehalten haben, aber auch wirklich, weil sie rausgeschmissen wurden aus dem Land. War auch ihr Land. Ja, und das führt dazu, dass die Gemeinde, die noch da ist, so wahnsinnig klein ist. Sprechen wir also doch mal über die Gegenwart. Wie sieht es heute eigentlich aus? Praktischerweise habe ich eine zweite sehr interessante Frau getroffen.
Ja, du hast viele, viele spannende Frauen gerade.
Viele spannende Frauen in Polen. Miriam Singer. Wir haben in der letzten Folge schon kurz darüber gesprochen, dass ich in Krakau unterwegs war. Und da habe ich auch sie getroffen. Miriam ist Jüdin, jestem Żydówką, hat sie auch ihren Instagram-Kanal genannt, wo sie sehr ausführlich über ihr jüdisches, in Anführungsstrichen, also über ihr normales Alltagsleben als jüdische Frau in Polen berichtet. Und man muss dazu sagen, ihre Familiengeschichte in sich zeigt schon, wie komplex das alles ist. Ihr Vater war deutscher Österreicher, ihre Mutter polnische Jüdin. Deswegen spricht sie Deutsch, wir sprechen also auch Deutsch miteinander. Und wir müssen uns ein bisschen entschuldigen für die schlechte Tonqualität. Wir konnten nicht nochmal nach Krakau fahren. Wir haben also Miriam zugeschaltet und das hört man ein bisschen.
Miriam, jüdisch sein in Polen heutzutage, würdest du sagen, das ist eher ein Vorteil oder ein Nachteil?
Wow. nichts und beide. Ich denke nicht daran. Also ich bin so jüdisch geboren und ich wohne in Polen und eigentlich ich fühle, dass ich doch keinen anderen Weg gehen könnte. Es ist total interessant, jüdisch zu sein, weil das ist die ganze, ganze Geschichte. Das ist so tief in Polen. Andererseits, das ist auch ganz schwierig, weil das ist so tief in die Geschichte.
Du bist ja relativ erkennbar als orthodoxe Jüdin. Ich würde sagen, erkennt man dich wahrscheinlich schon im Stadtbild. Hast du da mal negative Erfahrungen gemacht oder ist es eher so, dass dir die Leute da positiv und interessiert entgegentreten? Wie ist da deine Erfahrung?
Wegen Social Media, also mein Instagram und TikTok, wo ich offenbar darüber rede, dass ich Jüdin bin, dann manchmal Leute erkennen mich an den Straßen und das ist immer total, die sind total begeistert und die wollen Fotos mit mir machen und sagen, dass meine Arbeit ist toll, aber doch im Internet gibt es auch verschiedene Kommentare, die überhaupt nicht nett sind, über Hitler, dass wieso hat Hitler nicht allen getötet, wieso bin ich nicht in Auschwitz und solche. Aber das ist nur im Internet. Sowas habe ich nie gehört direkt.
Dieser Instagram-Kanal oder Instagram und TikTok, Jestem Żydówką heißt das. Ich bin Jüdin und wenn man sich das anschaut, sieht man einfach dein normales Alltagsleben. Warum machst du das?
Meine Erfahrung ist, dass Juden sind ein Tabuthema in Polen. Also Juden, das ist alles, das ist Shoah, Holocaust, das sind Geisten, jüdische Geisten, die überall in Polen sind. Das ist dieser Antisemitismus, die Leute, Ausländern glauben, in Polen gibt es größeres Antisemitismus, als es wirklich ist. Aber die Polen glauben, gibt es weniger Antisemitismus, als wirklich ist. Und deswegen, glaube ich, gibt es so viel Tabu, weil am Ende weiß man nicht, wie die Juden sind. Wer ist das? Was machen die? Und da komme ich und sage, eigentlich, wir sind normalen Leute und wir leben. Wir wollen nichts. Wir müssen nicht unbedingt befreundet sein. Aber naja, wir sind nie hier, um jemandem weh zu tun. Ich bin auch Mutter, ich habe auch Teenagers, Kinder. Also ich habe die gleichen Probleme, die haben andere Frauen, andere Muttern.
Also was erzählst du da konkret auf diesem Instagram-Kanal über dein Leben? Du sagst ja, du willst den Polinnen und Polen hier klarmachen, dass Juden, Jüdinnen ganz normale Menschen auch sind, wie sie selbst. Wie machst du das? Was erzählst du da?
Also ich würde erzählen über, keine Ahnung, was habe ich heute zum Frühstück gemacht? Nee, so einfach. Aber zwischendurch erzähle ich auch über, dass wir Pesach haben, dass kommt Chanukka, dass ich esse koscheres Dinge und so sieht koscheres Zertifikat aus. Also das ist auch Education. Auch mein Ziel ist natürlich, ein bisschen diese Kenntnisse über Judaismus und über jüdische Kultur zu geben. Aber am Ende das ist mir forsch egal, ob die Leute, sie kennen den Unterschied zwischen Matzevah und Kiddush und Chanukka und Pesach. Das muss man nicht wissen. Aber was mich wichtig ist, dass wenn die Leute uns Juden, aber nicht nur Juden, auch Muslimen, auch, keine Ahnung, homosexuellen Gruppen sehen, dass die haben von denen keine Angst.
Aber woher kommt denn diese Angst?
Also eine Seite ist, dass ich sehe in Polen, weil das ist, wir sind alle sehr homogenisch, weiß, katholisch, heterosexuell. Natürlich nicht alle, aber das ist, was wir sehen im Fern, das, was wir sehen in die Schule. Und wenn irgendjemand kommt, dann Polen haben Angst. Und das ist auch historisch. Also die Länder, entweder die haben Land genommen oder haben Leute getötet. Also diese Angst hat Geschichte.
Aber wieso kommt dann bei Polen Angst auf, wenn sie Juden begegnen oder wenn das Thema auf Judentum in Polen aufkommt? Dann müssten sie doch eigentlich Sympathien, es sind sozusagen beides Opfer gewesen.
Juden sind Opfer. Die Deutschen sind Täter. Also Juden muss man jetzt weinen und wieder darüber reden, wie schlecht für Juden das war. Was stimmt? Über Deutschen würden wir sagen, die haben getötet. Und was ist mit Polen? Die sind beide. Und das ist das Schwierigste. Über Polen sollte man weinen, aber die Polen sollte man auch darüber reden, dass die Polen waren nicht nur Opfer. Wahrscheinlich die Polen haben Angst, dass die Juden, wenn jetzt alles nehmen.
Dass sie sozusagen den Status als Opfer, dass es da eine Konkurrenz gibt.
Also die deutsches Geld geht zum Juden, da gibt es Mauer für Juden, da gibt es Mauer für Juden. Wo gibt es Mauer für Polen? Ich bin keine Psychologin, ich habe keine Ahnung. Das ist meine Erfahrung und ich rede nur von meiner Erfahrung und wie ich es sehe. Also das ist ich habe kein Studium darüber gemacht.
Jetzt haben wir anfangs schon auch über die sehr schwierige, sehr dramatische Geschichte der Nachkriegsjahre gesprochen, in denen es auch immer noch Übergriffe, immer noch Pogrome gab. Und doch sagst du oder hast du vorher gesagt, als wir gesprochen haben, dass das Polen von heute aus jüdischer Perspektive das beste Polen jemals ist. Kannst du das so ein bisschen beschreiben? Wie ist denn die Möglichkeit für jüdisches Leben in Polen? Ist die Gemeinde überhaupt groß genug?
Nee, die jüdische Gemeinde in Polen ist überhaupt nicht groß genug. Sie ist überhaupt nicht groß. An die andere Seite, zur Zeit, das ist das beste Zeit für Juden, weil die Zeiten, wo könnte man einfach Juden töten, sind vorbei. Also das ist schon nett. Und zweite Sache, was wir nach dem 7. Oktober sehen, dass Polen ist ziemlich bezpieczne.
Sicher.
Die Juden haben nicht so viel Angst in Polen als in Deutschland, Frankreich, Schweden oder Amerika. Die können an die Straßen Jarmulka tragen, Zizit, die sind so solche Sachen, von dem kann man merken, dass das Juden sind. Mein Sohn, mein Mann, die gehen raus, öffentlich sehen wie Juden, religiöse Juden, und ich habe keine Angst. Also das ist der Unterschied. Im Worten, Quatschen, im Internet, ja.
Irgendwann folgen Worten ja auch manchmal Taten. Hast du davor manchmal Angst, dass das auch hier in Polen passieren könnte irgendwann?
Nach dem 7. Oktober, ich sehe zum Beispiel im Internet, dass wenn die Leute Free Palestine schreiben, dann die glauben, die dürfen schreiben alles über Juden. Und das fängt an, wieder zu gefährlich zu sein. Und im Internet war voll Judenhass wegen Israel. Nicht Israel-Hass, Judenhass. Ihr sollt alle sterben, Free Palestine. Das sollte man Auschwitz aufmachen, Free Palestine. Wo ist Hitler? Free Palestine. Und das hat sich wieder aufgehört. Und jetzt ist wieder leise. Was kommt im ein Jahr? Keine Ahnung. Ob ich Angst habe? Ja, aber ich kann nicht dran denken, weil ich würde nicht schlafen.
Ich würde gern noch mal ein bisschen zurückgehen. Du hast 5 Kinder, du erziehst die auch mit der jüdischen Tradition, mit all auch den Regeln, die es gibt. Mhm. Normalerweise, so verstehe ich das zumindest, normalerweise wird vieles davon auch in einer großen Gemeinde quasi gemeinschaftlich gemacht. Wenn du sagst, die jüdische Gemeinde ist aber so klein, also wie läuft das?
Das ist mühsam, total mühsam, weil ganz viel Eltern müssen machen, also wir müssen uns viel mehr disziplinieren als in größeren Gruppen und mehrere Sachen besorgen, koscheres Essen, aber auch alles anderes, Kippa, Yarmulke, ja, und den Tzitzit, die meine Söhne und mein Mann tragen, da muss man extra aus Israel oder Amerika kaufen oder alle Bücher. Also es ist schon mühsam, weil gibt's keine große Gemeinde. Auch die Gemeinde ist so Post-Holocaust-Gemeinde. Also wir sind auch nie so stark. Wir haben keine starke Wurzel.
Werden deine Kinder dann manchmal weniger streng erzogen, weil du dann sagst, ach mein Gott, dann ist es jetzt so, ihr könnt auch nicht alle Regeln einhalten, weil es auch einfach zu anstrengend ist?
Ja, sicher. Also ich würde mehr religiös sein, wenn ich in andere größere Gemeinde wäre. An die andere Seite, jedes Mal, die können allein entscheiden, ob die mehr in diese jüdische, religiöse Seite gehen wollen oder weniger, wie Halloween gibt es ja überall. Und die müssen allein denken, will ich mitmachen mit meinen Freunden Halloween?
Aber das finde ich interessant. Kannst du da mal ein Beispiel dafür geben? Du sagtest gerade, du würdest, wenn du in einer anderen Gemeinde, in einem anderen Teil der Welt leben würdest, wärst du orthodoxer, wärst du religiöser. Gib mir ein Beispiel dafür.
Zum Beispiel meine Kinder würden nicht in polnische Schule gehen. Deswegen da würde keine Weihnachtsbaum in die Klassen stehen.
Nee? Aber das oder sind ja deine Kinder. Aber du selbst, für dich selber?
Gute Frage. Also ich mag mein Leben in Krakau. Und meine Freunde, meine jüdischen, nicht-religiöse Freunde, meine nicht-jüdischen Freunde, die habe ich seit immer und das sind meine besten Freunde. Und auch ich bin polnisches Patriot. Also das ist mein Platz und das ist meine Arbeit. Das glaube ich, das soll ich machen, hier zu sein. Für mich, also ich glaube nicht, dass ich würde mich in Williamsburg oder Mea Shearim in Jerusalem gut fühlen. Mhm. Keine Ahnung, aber weil wir in Polen leben, bei manchen Sachen müssen wir mehr Kompromisse machen, die würden wir nicht machen, wenn wir in größere jüdische Gemeinde wären.
Von der großen, großen jüdischen Gemeinde, die es in Polen gab, weit über 3 Millionen Menschen, sind durch den Krieg, durch den Holocaust, aber auch durch die Jahrzehnte danach heute nur noch etwa 17.000 Menschen in Polen. Du gehörst, wenn man das quasi so zählt, zur dritten Generation nach dem Krieg. Deine Kinder sind die vierte Generation. Werden die eine größere, eine lebhaftere jüdische Kultur in Polen erleben? Kann das überhaupt so zurückkommen?
Keine Ahnung. Also ich rede mit meinem Mann darüber, auch mit meiner Mutter, die ist nicht religiös. Und kann es sein, dass diese vierte Generation, wie meine Kinder, die werden das so richtig bauen, ohne nach Krieg zu denken, ohne nach diesen ganzen allen Pogromen zu denken. Das ist schon weit weg. Oder wir werden merken, dass eigentlich die vierte Generation ist das diese letzte, weil gibt es kein Leben in Polen für Juden. Das, was wir versuchen, ist so bauen, obwohl wir eigentlich keine Werkzeuge haben. Diesen Polen voll mit Trauma, mit diesem Antisemitismus. Aber wir haben doch keine Angst, in Polen zu sein. Dann Leute aus Israel nach Polen kommen, weil die fühlen sich hier bequem. Und dann haben wir ganz viele Juden aus Ukraine, auch wegen dem Krieg und Ukraine. Und das alles, entweder wir haben was gebaut mit diesen Leuten nach dem Zweiten Weltkrieg, ukrainischen Krieg, Krieg in Israel. Doch wir haben die Werkzeuge dieser vierte Generation gegeben und die können das jetzt total gut bauen. Oder das alles, was wir haben, ist doch nicht genug. Mal sehen.
Es gibt sie, eine jüdische Community in Polen. Sie ist noch ziemlich klein, aber sie wächst. Auch weil Polen in einer Welt des wachsenden Antisemitismus noch als vergleichsweise sicher gilt.
Das liegt einerseits daran, dass es in Polen einfach kaum noch Juden gibt. Und andererseits, dass polnischer Antisemitismus vor allem ein verbaler ist. Physische Angriffe auf jüdische Menschen sind zum Glück sehr selten.
Oft ist es Angst vor dem Fremden, der hinter antisemitischen Äußerungen steht. Menschen wie Miriam Singer versuchen, Vorurteile abzubauen, indem sie ihren Alltag als Juden zeigen und die jüdische Kultur erklären.
Damit die jüdische Community in Polen aber auch nur ansatzweise wieder so sichtbar und vital werden kann wie vor ihrer fast kompletten Vernichtung durch die Deutschen, braucht es wohl auch eine Auseinandersetzung der nicht-jüdischen Bevölkerung in Polen mit dem eigenen Antisemitismus und mit den Gräueln, die auch polnische Bürger, Jüdinnen und Juden nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs zugefügt haben.
Nicht so einfach, denn dieser Teil der Geschichte passt einfach nicht zusammen mit dem, dass Polinnen und Polen selbst Opfer schlimmster Nazi-Verbrechen waren und der Antisemitismus vor allem den Deutschen zugeschrieben wird. Und es existiert noch immer eine Art Opferkonkurrenz.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder auf den bekannten Kanälen. Und wenn ihr zwischendrin noch mal ein Ohr auf polnische Sicherheitspolitik werfen wollt, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dann hört doch mal rein bei unseren Kollegen vom WDR-Meinungspodcast Politikum. Ich war zu Gast, ich erzähle noch mal ausführlich über das Megaprojekt Ostschild, also über die Bauarbeiten zur neuen Verteidigungslinie an Polens Ostgrenze, von der ja erst wenige Kilometer fertig sind. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Do usłyszenia.
Tschüssikowski.